Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Ja, das Mikro muss noch dichter an dich heran.
Okay.
So, ihr lebt jetzt hier live nochmal einen Soundcheck, ne?
Ja, ich fühle mich so leicht bedroht, aber gut. Alles gut.
Wollt du den Jingle noch abspielen?
Gleich geht's los. Also, wir zeichnen jetzt unseren Podcast auf. Der beginnt mit einem Jingle. So, es geht los.
Heute mit Stefanie Meer-Walter.
Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Ihr wisst ja gar nicht, wie oft ich jetzt schon angesetzt habe, das zu erklären. Unser Einstieg ist heute etwas unorthodox, etwas anders als sonst. Ihr merkt es, der Jingle ist abgebrochen. Wir hatten technische Schwierigkeiten. Marco, erklär du mal kurz, damit ich mich jetzt nicht wieder verrenne.
Ja, so wie ich das mitbekommen habe, gab es aufgrund vieler Faktoren, ne, eine Routine, die wir noch nicht haben für die ganzen mobilen Aufnahmegelegenheiten und dann die Technik zueinander zu bringen, führten dazu, dass also jetzt ein Teil des Gesprächs fehlt, den wir jetzt eben moderativ ein bisschen aufbereiten.
Und dann werden wir an der Stelle, wo die Aufnahme dann wieder gestartet wurde von meinem Finger, dann einfach einsteigen und dann könnt ihr unser Gespräch weiterhören, wie es dann bis zum Schluss zum Glück durchgelaufen ist. Und wer es noch nicht gemerkt hat, die Lesung von Stefanie aus ihrem Buch »Autistisch kann ich fließend«, diese Lesung haben wir als Extrapod veröffentlicht. Könnt ihr euch, wenn ihr jetzt auf Stopp drückt, eben anhören und danach wieder einsteigen oder eben hinterher, wie ihr es wollt. Da bietet Stefanie einen schönen Einstieg in ihre Art der Wahrnehmung. Hört es euch einfach an.
Ja. Bevor ihr auf Stopp drückt, kannst du ja Stefanie nochmal vorstellen.
Ja, also Stefanie Meer-Walter, kurz zusammengefasst, hat, bis sie Mitte 40 war, als Lehrerin gearbeitet, hat dann sehr spät eine Autismusdiagnose erhalten und war dann noch kurz im Schuldienst und danach hat sie abgebrochen, war dann einige Jahre damit beschäftigt zu lernen, was Autismus eigentlich ist, hat alles gelesen, was man dazu lesen kann und sie hat dann die ganze Welt daran teilhaben lassen, was sie so alles über sich selber gelernt hat, mit ihrem eigenen Blog, mit meinem ganzen Sein autistisch und vor allem ihrem Podcast Autismus braucht Aufklärung. Über 70 Folgen sind da erschienen, die sind auch alle noch online zugänglich, lohnt sich sehr, die zu hören. Und auch zum Thema Schule, die hast du auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mit ihr gehört.
Ja, sehr fundiert aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, aber auch aus Innenperspektiven im Autismus-Spektrum. Und Stefanie hat das ja auch selbst nochmal betont. Ich spreche hier nicht für alle AutistInnen, sondern ich spreche aus meiner persönlichen Perspektive. Das haben ja verschiedene unserer Gäste ja auch immer wieder betont und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig festzuhalten.
Im ersten Teil unseres Gesprächs, der verloren gegangen ist, haben wir mit Stefanie über ihre Diagnose gesprochen. Und ich habe sie gefragt, was sie eigentlich dazu gebracht hat, mit Mitte 40 in eine Diagnostik sich zu begeben. Und darauf hat sie etwas geantwortet und diese Antwort ist auch erhalten, weil sie im Video mitgeschnitten wurde. Ich spiele die jetzt kurz rein. Achtung, die Tonqualität ist nicht gut, aber das wollte ich euch eben im Original geben.
Das ist Zufall gewesen, Gott sei Dank. Wenn ich die Diagnose nicht erhalten hätte, dann würde ich heute hier nicht sitzen. Dann hätte ich mein Leben selbst beendet. Rückblickend würde ich sagen, ich war spätestens seit meiner Jugend immer depressiv. Und dann auch, als ich Schulleiterin wurde und die sozialen Anforderungen und auch an Kommunikation immer größer wurden, war es so schlimm, dass ich dachte, ich fahre jetzt gegen den nächsten Baum. Und die dritte Therapeutin, und das war jetzt mein Glück, die sagte relativ schnell, ich glaube, Sie könnten autistisch sein. Dann hat sie mir einen Aufsatz gegeben, ich soll ihn mal durchlesen und dann gesagt, jo, das bin ich. Da finde ich mich total wieder. Und dann ist auch die Diagnostik innerhalb von 3 Monaten in Dortmund gemacht worden und ja, so bin ich dahin gekommen.
Ja, und das zeigt dann ja auch, dass diese Phänomene im neurodivergenten Bereich, also auch hier im speziellen Autismus, gerade dann im Erwachsenenalter, sich zunehmend überlagert mit anderen Phänomenen, wie in Stefanies Fall mit der Depression, die sie da sehr stark begleitet hat, dass die Kompetenzen der Psychotherapeutinnen noch viel mehr vertieft werden dürfen, um dann eben auch diese dahinterliegenden Schwierigkeiten oder die dahinterliegenden Strukturen zu erkennen. Weil die Depression ist ja dann schon ein ausgewachsener Zustand, der dann lebensbedrohlich ist. Stefanie sagte ja selber, ohne diese klug handelnde Psychotherapeutin wäre sie nicht mehr am Leben. Und ihr erstes Buch hieß ja auch Den inneren Suizid besiegen, ne, wo sie ja auch viel über diese schwere Zeit schrieb. Und wenn zum Beispiel eben Psychotherapeutinnen dann also Menschen begegnen, die da mit einer Depressivität kommen und vielleicht schildern, da gibt es diese oder jene Schwierigkeiten im sozialen Miteinander oder auch mit Handlungsplanung etc. und was das für ein Stress ist in der Reizverarbeitung, dann müssten da, ne, wenn man dann informiert wäre, schon die Antennen angehen.
Wir haben dann mit ihr über ihre eigene Schulzeit ein bisschen gesprochen. Im weiteren Gesprächsverlauf, ich habe sie gefragt, wie es für sie war, als Kind die Schule zu betreten morgens. Und da hat sie erzählt, das sei gar nicht so ein Riesenthema gewesen, weil sie einfach super gerne zur Schule gegangen sei. Sie hat sehr gerne gelernt, war wohl auch eine fleißige Schülerin. Und das ist ja oft zu hören in den Biografien von autistischen Frauen, dass das in der Kindheit lange nicht richtig auffiel, was für eine Kraft es sie kostet, dass sie so gut in der Schule sind, was sie dafür auch ausblenden, um so gut die Leistung dann noch abzurufen, die sie dann erbringen.
Und weil sie eben gerne in die Schule ging, war sehr wissbegierig, hat alles aufgesogen. Und dass da vielleicht auch diese sozialen Anforderungen an sie noch nicht so stark waren, so heftig waren. Wie in ihrem Fall dann im Erwachsenenalter, wo sie merkt, oh, warum ist das alles so anstrengend hier? Ne? Ich bin immer nur alle und erschöpft.
Wir sind dann mit Stefanie in die Schule von heute eingestiegen. Also jetzt nehmen wir uns langsam unsere Originalaufnahme, mit der es dann einfach gleich weitergeht. Da habe ich noch ein paar Zahlen reingegeben, dass nämlich Überblicksstudien aus den USA inzwischen zeigen, dass annähernd 3-4% der 8-jährigen Kinder eine Autismusdiagnose heute haben. Ich habe dann Stefanie auch gefragt, wie denn ihre eigene Erfahrung als Lehrerin war, als sie zum ersten Mal ein autistisches Kind in einer Klasse sitzen hatte. Und das hat sie darauf geantwortet.
Da saß ein Junge, der guckte immer nur nach draußen. Und die Lehrerin hatte mir vorher gesagt, musst da nichts machen. Die haben ihren Wochenplan, die arbeiten, du kannst dich vorne hinsetzen und kannst selbst was machen. Und die Kinder haben auch alle gearbeitet, nur dieser Junge saß da und guckte immer nach draußen. Das hat mich natürlich wahnsinnig verunsichert, also bin ich dann irgendwann zu ihm hingegangen, habe gesagt, was ist los, fang an zu arbeiten. Der hat mich nicht angeguckt, hat überhaupt nicht reagiert. Und dann habe ich gedacht, nee, du kannst, also da fühlte ich mich wie so eine Versagerin, wieso kriege ich den denn jetzt nicht ans Arbeiten? Ich also wieder zu ihm hin, komm, was ist das Problem, warum fängst du nicht an zu arbeiten? Keine Reaktion. Und dann sagten die MitschülerInnen irgendwann, das ist immer so, der macht nie was. Okay, dachte ich, wenn das immer so ist, liegt es nicht an mir, dann kann ich ja jetzt ganz beruhigt wieder zurückgehen. Ich habe dann mit der Klassenlehrerin gesprochen und die sagte mir dann, ja, der ist autistisch und wenn dann Vertretungsunterricht kommt und mich hatte die Klasse vorher noch nicht erlebt, dann ist der überfordert. Ich sage, ja, und warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja, es darf ja keiner wissen. Die Eltern möchten nicht, dass die Lehrkräfte wissen, dass er autistisch ist, weil sie eben Angst vor Nachteilen haben. Da ich aber da schon in der Schulleitung war, hat sie es mir eben dann doch gesagt. Ja, und ich habe nur gedacht, oh nein, da saß also, es muss eine echt absurde Situation gewesen sein. Insofern der Junge völlig überfordert und ich völlig überfordert. Zwei Autisten, die sich da gegenüberstehen und mit der Situation überhaupt nicht klargekommen sind. Also, aber dann habe ich später autistische Schüler gehabt, da hatte ich meine Diagnose selbst. Und ich bin da immer offen sofort mit umgegangen und das hat den Schülern unheimlich gut getan, dass da endlich mal eine Lehrerin war, die auch autistisch ist, die sie verstanden hat.
Unter welchen Voraussetzungen würdest du denn einem angehenden Lehrer oder einer angehenden Lehrerin sagen, die weiß, dass er oder sie Autistin ist, versuch's?
Vorab würde ich sagen, man kann davon ausgehen, dass in jeder größeren Schule, wo so an die 100 KollegInnen sind, eine Lehrkraft autistisch ist. Denn autistische Lehrkräfte kommen viel häufiger vor, als wir denken. Vielleicht unter anderem auch deshalb, weil Schule kennen wir und das ist was Gewohntes. Und ich werde auch von vielen autistischen Lehrkräften angeschrieben. Eben auch genau mit der Frage, was kann ich machen? Also klar ist, Schule ist ein Ort, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Ort gibt, an dem so viele soziale Kontakte stattfinden. Ich bin da ja nie allein praktisch. Ich bin ständig in Interaktion mit anderen Menschen. Darüber muss ich mir im Klaren sein, dass das Herausforderungen sind. Und natürlich auch die Geräuschkulisse. Die Schulgebäude sind meist nicht so schallgedämmt, wie sie sein sollten. Die Klassenräume sind oft eng, also da ist ganz viel Nähe auch. Dann ist natürlich die Frage, lege ich das offen oder nicht? Die Gefahr besteht dann eben als Lehrkraft nicht mehr ernst genommen zu werden. Das habe ich auch in Ansätzen bei mir gespürt. Es ist anstrengend, es ist kräftezehrend, es ist ein ganz toller Beruf, weil ja eben gerade das Zusammensein mit den Schülern das Schöne ist. Und das wird auch Kraft geben, auf der anderen Seite wird aber alles andere drumherum sehr, sehr viel Energie kosten.
Ich würde gerne noch mal kurz ein paar Sätze zurückgehen. Als du die Situation beschrieben hast, du hattest die Diagnose noch nicht und hattest deinen ersten autistischen Schüler und hattest so diese Versagensängste, ne? So von wegen, der reagiert nicht und was soll das denn jetzt? Und das ist ja das, was ich auch häufig bei Kolleginnen erlebt hatte, als ich in der Schulbegleitung gearbeitet habe, dass sie immer in diesem Dilemma sind, dass sie natürlich unsicher waren, wie gehe ich jetzt auf die Bedürfnisse dieses autistischen Schülers ein und wie, ja, man müsste fast sagen, rechtfertige ich das vor dem Rest der Klasse, weil ja oft immer so ein, ja, vermeintliches Ungerechtigkeitsempfinden aufkommt, was aussieht wie Extrabehandlung. Und sich da eben auch als Lehrkraft selbstbewusst zu positionieren, zu sagen, ich entscheide das so zugunsten dieses Schülers und kann das aber auch vor den anderen SchülerInnen vertreten.
Ja, also meine Idealvorstellung ist, dass überhaupt kein Geheimnis mehr aus Autismus gemacht wird. Mhm. Dass wir da offen in Schule mit umgehen können und auch offen in der Klasse damit umgehen können. Denn das ist die Erfahrung, die ich als Lehrerin gemacht habe. Ich hatte das Glück, praktische Philosophie unterrichten zu dürfen und habe dann in Klasse 5 mit den Schülern immer erstmal so ausverhandelt, wie wollen wir miteinander umgehen. Ich habe auch ein Klassenhandbuch erstellen lassen, in dem die Schüler dann geschrieben haben, wie sie miteinander umgehen wollen, was man machen sollte, um nett zu sein und was man doch besser unterlassen sollte. Das waren erstmal ganz konkrete Hinweise. Für alle war das gut. Und da kam dann auch irgendwann mal auf, als ich fragte, ja, wir sind ja alle unterschiedlich, was kennt ihr denn? Und dann sagte irgendwann mal jemand Behinderte oder behindert. Und das war negativ gemeint. Und die Schülerinnen mit einem Förderschwerpunkt Lernen zuckten auch gleich zusammen. Und dann sagte ich, habe ich danach gefragt, was verstehst du denn darunter? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin auch behindert, ich bin sogar schwerbehindert. Sie? Nein, nie im Leben. Dann habe ich meinen Schwerbehindertenausweis rausgeholt und gesagt, da steht da. Sag ich, okay, kann also nicht das sein, was du dir darunter vorgestellt hast. Nee. Und dann haben wir eben darüber gesprochen und was das für mich auch bedeutet. Und die Mädchen sind richtig aufgeblüht und da können Kinder mit umgehen. Wir müssen einfach nur offen damit umgehen, dass wir tatsächlich unterschiedlich sind und dass natürlich auch die Bedürfnisse der anderen Kinder berücksichtigt werden. Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Es erfordert nur eben Offenheit und erfordert sicherlich auch Mut, es erfordert auch Sensibilität, jetzt mal einfach so in die Klasse zu gehen und zu sagen, XY ist autistisch und das heißt dieses oder jenes, das geht gar nicht. Aber der einfachste Weg, und da möchte ich alle Lehrkräfte ermutigen, ist mit den Kindern selbst zu sprechen, zu fragen, was ihnen schwerfällt oder was sie beeinträchtigt, wo Barrieren sind. Und das dann, wenn sie das wissen, dann finden sie auch eine Lösung. Sie haben ja auch Erziehungswissenschaften, Pädagogik studiert. Sie sind ja Fachleute, sie werden die Lösung finden. Sie müssen nur erst verstehen, warum da eine Barriere ist. Und das können sie nur herausfinden, indem sie die Kinder direkt selbst mit ihnen sprechen, mit den Eltern. Und was ganz hilfreich wäre eben auch für autistische Kinder, ist, dass ihnen die neurotypische Welt erklärt wird. Ich lerne sie jetzt erst kennen. Ich habe immer gedacht, ach, ich war jetzt so lange im Schuldienst, ich weiß, wie die neurotypische Welt funktioniert. Und ich merke, ich schreibe mit einer Psychologin zusammen ein Buch, wo wir uns gegenseitig die Welt erklären, was ich alles gar nicht wusste. Und sie müssen sich vorstellen, als nicht-autistische Menschen, sie müssen alles explizit sagen. Sie können nie davon ausgehen, das wird er oder sie schon wissen. Das ist doch klar. Nee, da ist gar nichts klar. Also lieber etwas mehr erklären und sagen, als zu denken, naja, das wird er schon verstehen oder sie.
Also da brauchen wir jetzt ein aktuelles Beispiel. Also was wusstest du nicht, wo dann deine Korrespondentin gesagt hat, wie, das wusstest du nicht?
Ja, bei mir ist es ja immer noch so der Umgang mit anderen Menschen. Und ich habe dann gesagt, boah, mich irritiert das total, wenn mich andere Menschen immer mal wieder angucken. Ich frage mich immer, was soll das dann? Und dann sagte sie, ja, die wollen mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn dich jemand anschaut, dann möchte er mit dir in Kontakt treten. Und ich sagte, wie? Nee, das kann nicht sein. Und dann haben wir eben darüber weitergesprochen. Und das waren so Dinge, das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe das als unangenehm empfunden und gar nicht gemerkt, dass der Mensch vielleicht einfach mit mir sprechen wollte oder in Kontakt kommen wollte. Und ich dachte nur, was soll das denn immer? Oder aber auch mit dem Smalltalk beispielsweise. Wenn ich meine Wohnung verlassen habe, ich wohne im Mehrfamilienhaus, habe ich immer erstmal gelauscht. Oh, sind die Nachbarn auf dem Flur? Dann wartest du, bis die weg sind. Und dann habe ich auch mit ihr darüber gesprochen und gesagt, was macht das denn für einen Sinn, wenn wir uns dann auf dem Flur begegnen und meine Nachbarin sagt, oh, heute ist auch wieder so kalt und das weiß ich doch, dass es kalt ist. Oder sie fragt mich, haben Sie ein neues Auto? Ja, hat sie doch schon längst festgestellt, warum fragt sie mich? Und dann kommt die nächste Vermutung, ja wahrscheinlich, weil ihr Fahrrad dann in den Kofferraum passt. Passt nicht in den Kofferraum, war auch nicht der Grund, das musste einfach günstiger sein. Aber ich habe dann einfach genickt. So, und dann hat sie mir gesagt, ja, aber Smalltalk bedeutet nicht, dass man wirklich über das Wetter redet, sondern dass man miteinander in Beziehung tritt. Dass man mal so abtastet, wie geht's dem anderen? Ist das Freund, Feind? Sind wir einander wohlgesonnen? Dass man so eine gemeinsame Ebene findet. Und dann habe ich gedacht, ja, das macht durchaus Sinn. Und seitdem begegne ich meinen NachbarInnen auch offener und weiß jetzt, welchen Sinn das hat. Und ich finde es ja auch schön, wenn wir uns in der Hausgemeinschaft miteinander auch verstehen und irgendwo eine Beziehung zueinander haben. Aber das war mir vorher nicht klar. Ich fand das immer total bescheuert. Aber da fällt mir ein, vor 2 Wochen war ich an der Uni Bochum und habe da eine Fortbildung gemacht. Und zuvor haben wir uns über Zoom abgesprochen. Und da sagte die zuständige Frau, ja, es ist ja noch nicht so weit und wir brauchen ja jetzt hier keinen Smalltalk zu machen. Zack, war ihr Bildschirm aus. Und ich habe gedacht, nee, also da war ich dann irritiert, weil eigentlich hätte es mir ja total entgegenkommen müssen. Aber ich wusste ja da schon, wozu man Smalltalk macht. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Da fühlte ich mich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Habe dann aber gedacht, naja, vielleicht hat sie das gesagt, weil sie weiß, dass ich keinen Smalltalk machen möchte. Ich habe sie dann später darauf angesprochen. Und sie sagte dann auch, nee, ich mag das auch nicht, das ist für mich Zeitverschwendung, ich habe doch genug zu tun. Okay, gut. Also scheint das Thema Smalltalk doch für mehr Menschen ein Thema zu sein, als wir denken.
Als du gerade über die Schule gesprochen hast und wie du das als Lehrerin gemacht hast mit dieser offenen Herangehensweise im Philosophieunterricht, dass einfach die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Ist mir die eine Frage hier aus dem Publikum, Dankeschön, wieder eingefallen, Thema Fremdbestimmung. Gerade die Schule ist ja ein Ort, wo ganz viel fremdbestimmt ist oder wo sich die Lehrkräfte vielleicht auch einfach nur fremdbestimmt fühlen.
Mir hat mal einmal eine Schuldezernentin gesagt, das Schulgesetz lässt doch alles zu. Und da ist mir dann klar geworden, ja, wir können ganz viel machen. Wir sind gar nicht so eng. Das Korsett ist nicht so eng. Wir haben Möglichkeiten. Aber wenn das an der Schule vielleicht nur eine Lehrkraft ist, ja, dann wird die verbrannt an der Stelle. Das kann nicht gut gehen. Und das Entscheidende, finde ich, in Schule, auch im Verhältnis zu SchülerInnen, ist das, also eine Beziehungsgestaltung nach Carl Rogers, nämlich Empathie, empathisches Verstehen. Das heißt, ich will verstehen, und das wollte ich immer, warum meine Schüler so sind, wie sie sind, was sie bewegt, wo Probleme sind oder was gut läuft, ohne das zu bewerten, ohne zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern einfach nur verstehen wollen. Und dann die bedingungslose positive Zuwendung. Also du kriegst von mir Aufmerksamkeit oder positive Zuwendung, wenn du das und das erfüllst, wenn du nicht laut bist oder wenn du dieses, jenes machst. Und eben die Kongruenz, also echt sein, dass auch ich mich ein Stück weit öffne und auch mit mir im Reinen bin. Das führt nämlich dann dazu, dass ich andere Meinungen und Anderssein stehen lassen kann. Dass ich nicht denke, ich muss mein Sein dem anderen überstülpen. Und das finde ich eben extrem wichtig, da die Schüler ernst zu nehmen und sie zu sehen. Das wünschen wir uns doch alle.
Ich möchte mal kurz eine Extremsituation, die hier auf einer Frage geschildert wurde, reingeben, um zu gucken, wie man denn reagieren kann, wenn gerade wirklich Not herrscht. Also hier ist das Beispiel, ein Kind möchte den Klassenraum nicht betreten und reagiert auch auf die Begleitperson aggressiv, auf die Mutter, auf die Lehrerin. Und selbst im sogenannten Ruheraum geht diese Aggression nicht zurück oder die nach außen hin so sich darstellende Aggression. Es gibt Impulsdurchbrüche. Was kann man tun?
Ja, das erstmal ernst nehmen und das Kind eben nicht dazu zwingen, in den Klassenraum zu gehen, in den Ruheraum zu gehen. Es gibt Gründe, warum das Kind das nicht kann. Das Kind, wenn es könnte, würde es es tun. So, und da gilt es herauszufinden, worin die Überforderung besteht. Und es ist eben auch so, dass man kann nicht sagen, dass für alle autistische Kinder die Beschulung in der Regelschule oder in einer Förderschule die richtige ist. Da sind wir leider nicht so offen. Alternative Schulformen wie Webschulen werden oft erst dann finanziert, wenn das Kind wirklich völlig am Ende ist. Muss einen sehr langen Leidensweg hinter sich haben. Also da kann ich nur empfehlen, erstmal das Kind aus der Situation rauszunehmen und dann sich heranzutasten, was löst die Überforderung aus. Denn der Bo Helskov-Elwehn, der eben auch viel zum unaufgeregten Umgang mit autistischen Kindern geschrieben hat, sagt ganz klar, Kinder wollen sich gut benehmen und sie tun das, wenn sie das können. Das geht kein Kind hin und sagt, ich habe jetzt mal Bock, hier alle zu ärgern, zu nerven und mir richtig Ärger einzuhandeln. Nein, sie können es dann nicht. Und ja, da ist es eben dann unsere Aufgabe als Lehrkräfte, als Erwachsene, da zur Seite zu stehen und die Bedingungen zu schaffen, dass sie es können.
Gleichzeitig dürfen die Lehrkräfte dann auch mal für sich anerkennen, nein, ich bin nicht gemeint mit dieser Art von Verweigerung, von dieser Aggressivität, weil es kommt dann ganz schnell zustande, dass gesagt wird, ja, der provoziert wird, der will ja nur Aufmerksamkeit. Und das greift viel zu kurz, das stimmt so nicht. Also dieses nicht persönlich zu nehmen, ne? Auch wenn wir manchmal betroffen sind. Aber die Konflikte werden erst dadurch stärker, dass wir sie anfangen zu bewerten und nicht feststellen, da will jemand nicht dahin, da will jemand nicht dorthin. Es ist eine Verweigerungshaltung, die hat einen Grund, wie du das ja schon sagtest, ne?
Stefanie, du hast in deinem Buch geschrieben, dass für dich als Autistin besonders bitter immer war, das Gefühl zu haben, dir wird nicht geglaubt. Mhm. Als Schülerin schon, aber auch als Lehrerin. Du hast vorhin auch im Nebensatz erwähnt, dass auch deine Kolleginnen und Kollegen nicht sehr sensibel darauf reagiert haben, als sie wussten, dass du Autistin bist.
Ja, also nicht sensibel, weil sie einfach nicht wussten, was es heißt, autistisch zu sein. Dass dann zum Beispiel gesagt wurde, als ich mich verabschiedet habe, als klar war, dass ich den Schuldienst verlasse, ja, dann komm doch mal wieder, wenn wir Kollegiumsgrillen haben. So in ganz entspannter Atmosphäre. Und ich habe gedacht, nee, ich dachte, ich hätte das jetzt gerade eben schon erklärt. Aber das war damals, da hatte ich die Diagnose mal gerade ein Jahr. Da habe ich das mit Sicherheit auch nicht in der Form erklärt, wie ich es heute tun würde. Ja, dieses, also es ist ja schon als Kind in meiner eigenen Ursprungsfamilie immer, stell dich nicht so an, das ist nicht so, das muss man wegstecken, jeder hat mal schlechte Momente und Und so zog sich das durch mein Leben. Überall, wenn ich dann sagte, was ich wahrgenommen habe oder wo ich auch die Schwingungen von anderen spürte, ah, du wieder, du bist zu sensibel, nun werd doch mal ein bisschen härter und so weiter und so fort. Und da fängt man irgendwann, also das macht mit dem Selbstwert ganz viel. Und da habe ich echt überlegt, irgendwas stimmt nicht. Also ich komme damit nicht klar und alle sind anders. Da habe ich jeglichen Halt verloren. Und deshalb war das das Schöne in der Psychotherapie, dass die Therapeutin mir dann sagt, ich glaube Ihnen. Das ist irre. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, in der Schule sagt eine Lehrerin zu dem autistischen Kind, ich glaube dir und was können wir machen, damit es besser wird?
Einer meiner Klienten hatte auch mal gesagt, das würde man zum Rollstuhlfahrer nicht sagen. Nee. Zu sagen, ey, jetzt steh mal auf, stell dich nicht so an, weil das ist sichtbar, ne?
Ja, ich vergleiche das dann immer mit, ich hatte mal als Kind, bin ich mit dem Fahrrad gestürzt und hatte dann die Kniescheibe angebrochen und Gips von oben bis unten damals noch. Und wenn man dann jemanden sagt, so, ne, stell dich nicht so an, der Fahrstuhl ist für dich, wird jetzt geschlossen, du kannst schließlich die Treppen selbst hochlaufen, dann werde ich das können mit dem Gipsbein. Ja, ich krieg das hin, aber es ist ein Wahnsinnskraftakt, das Bein wird dadurch noch schlechter. Und irgendwann wird es gar nicht mehr gehen. Und so ist das eben auch mit dem autistischen Sein, wenn die autistischen Bedürfnisse negiert werden und gesagt wird, das ist nicht so und nun passt dich mal an, dann kommt eben irgendwann der Zusammenbruch.
Was auch nicht vergessen werden darf, ist, glaube ich, dass wir heute noch über Mobbing ein bisschen sprechen. Es ist Fakt, dass autistische Schülerinnen und Schüler fast alle gemobbt werden. Da habe ich Studien dazu gefunden. Die Zahlen sind zwischen 74% und 95%. Was glaubst du, können Schulen tun, um diese Quote zu senken?
Ja, erstmal ist es wenig überraschend, weil die Menschen, offensichtlich sind wir so, dass wenn andere Menschen anders sind, als die Mehrheit, dass wir anfangen auszugrenzen. Und da sind natürlich autistische Menschen prädestiniert, Kinder, weil die nun mal anders sind. Was können wir machen? Also erstmal ist das ernst zu nehmen. Und jede Schule sollte aktiv gegen Mobbing vorgehen und das nicht nur im Schulprogramm stehen haben. Und da wirklich ganz, ganz klar sein. Das ist viel Arbeit, weil es an jeder Schule Mobbing gibt, wenn nicht sogar in jeder Klasse. Und da müssen autistische Kinder auch geschützt werden. Und da muss auch da wieder ihnen geglaubt werden. Wie oft habe ich schon von autistischen Kindern und ihren Eltern gehört, dass denen nicht geglaubt wurde, was so alles passiert. Weil diejenigen, die die Kinder mobben oder schlecht, mies behandeln, die machen das ja im Versteckten, im Verborgenen, die machen das ja nicht offen vor der Lehrkraft oder vor anderen. Und da hilft nur wirklich immer wieder dem nachzugehen, wirklich auf das Miteinander zu achten, selbst Vorbild zu sein und das immer wieder einzufordern und zu trainieren. Und es darf eben auch nicht dazu führen, dass gesagt wird, na ja, du bist aber auch, ne, mit deinem Verhalten provozierst du das ja auch, ne, du bist ja selbst schuld, so Victim Blamings. Auch das darf nicht passieren und es müssen diejenigen, die sich da falsch verhalten, die sogenannten Mobber, die müssen bestraft werden und nicht das Kind, dem da Böses angetan wird.
Ich finde dein eigenes Erlebnis, was du in deinem Buch Autistisch kann ich fließen schilderst, sehr bezeichnend, um mal zu zeigen, wie subtil Mobbing sein kann. Du hattest in der Schule eine Lieblingstasse, schreibst du da.
Ist ein Beispiel, wie es sein kann, wenn man so Dinge hat, an die man sich gewöhnt hat, so Tasse oder auch Stifte, dann fällt es wahnsinnig schwer, wenn die nicht da sind, wenn andere die genommen haben, wo andere sagen würden, ja, und nimmst du halt die nächste Tasse oder den anderen Kugelschreiber, ist das für mich ein Drama. Da breche ich emotional innerlich zusammen. Und kann dann an dem Tag eigentlich gar nicht mehr so richtig handeln und überlegt handeln. Das muss nicht unbedingt was mit Mobbing zu tun haben, sondern einfach so, dass es anderen nicht bewusst ist, dass mir das so wichtig ist, dass ich diese eine Tasse kriege.
Hast du denn, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen, noch einen Rat an Eltern, was sie tun können, damit sie zwischen ihren Kindern und der nicht verstehenden Welt, wenn sie ihnen in der Schule begegnet, vermitteln können?
Ja, Botschafter für neurokulturelle Kompetenz zu werden. Das ist so für mich letztlich das, wo ich erkannt habe, daran fehlt es uns. Neurokulturelle Kompetenz auf beiden Seiten. Dass wir wissen, dass es verschiedene Wahrnehmungen gibt und dass wir uns gegenseitig verstehen müssen. Und wenn sie als Eltern nicht autistisch sind, dann hilft es ihren Kindern sehr, wenn sie ihren Kindern erstmal glauben, davon gehe ich aus, und sie unterstützen und auch auf ihre Bedürfnisse eingehen, aber auch ihren Kindern die neurotypische Welt erklären, damit sie verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, oder warum die Dinge so laufen, damit das Ganze einen Sinn erhält. Und sie werden leider immer wieder kämpfen müssen. Aus diesem Kampf, ich glaube, da kann ich wenig Hoffnung machen, werden sie nicht herauskommen, es sei denn, es gibt auch Eltern, die auf sehr verständnisvolle Schulen und Lehrkräfte treffen, wo das alles gut läuft. Aber seien Sie sozusagen Anwälte Ihrer Kinder und Übersetzer für Ihre Kinder und vermitteln Sie. Versuchen Sie also, den nicht-autistischen Lehrkräften, Pädagogen oder Menschen, die mit Ihren Kindern zu tun haben, das autistische Sein zu erklären und Ihren Kindern das neurotypische Sein, so dass auf ein Aufeinanderzugehen möglich wird.
Ja.
Vielen Dank, Stefanie, dass du heute uns hier vor diesem großen Publikum unsere Fragen beantwortet hast.
Ja, ich danke auch für diese intensiven, eindrücklichen Einblicke.
So, jetzt sind wir nochmal im Hier und Jetzt, Marco und ich, bei mir in meinem kleinen Heimstudio unter dem Bremer grauen Himmel heute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wie gesagt, wer es noch nicht gemacht hat, hört euch noch die Lesung an von Stefanie, die wir als Extrapod veröffentlicht haben. Es lohnt sich sehr. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und es fleißig weitererzählt, dass ihr unseren Podcast gefunden habt. Und ihr dürft uns auch gerne schreiben an hallo@spektrakulär.de.
Bis dann.
Tschüss.
Und frohes Weiterhören. Tschüss.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Produziert in Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, der Agentur für barrierefreie Kommunikation.